Ich möchte noch einige Worte zu dem Thema vorher sagen. Ich bin mir bewusst, dass das Thema ein Thema ist, was man selten hört irgendwo und wo es auch verschiedene Auffassungen darüber gibt und was auch manchmal nicht ganz leicht zu verstehen ist. Ich möchte mal ganz klarstellen, es kann sein, dass dieses Thema, wenn man darüber spricht, Druck aufbaut bei einigen und sie denken, ich muss jetzt vollkommen sein, um am Ende bestehen zu können. Meine Lieben, das ist überhaupt nicht der Fall, sondern es ist so, worüber wir eben gesprochen haben, es bedeutet, am Ende der Zeit heißt es nicht, dass die Gläubigen vollkommen sein müssen, sondern sie werden es. Das ist ein Unterschied. Wenn wir denken, wir müssen es sein, dann heißt das, es muss eine Bedingung sein, um errettet zu werden. Aber das ist am Ende auch nicht so. Sondern die Bedingung ist immer nur, was ich schon mal sagte, die Frage der Rechtfertigung. Aber sie werden es. Das heißt, Gott wird sein Werk in ihnen vollenden. In der Frage der Heiligung. Und deswegen müssen wir da keinen Druck aufbauen, weil alle, die am Ende dabei sind, alle, die am Ende an Gott glauben, mit ihm leben, werden das erreichen. Selbst wenn wir an uns selbst zweifeln möchten. Aber dafür ist ja Jesus da, in seiner Kraft, um uns Siege zu schenken. Nochmal einen Bibeltext, den wir eben gelesen haben, den möchte ich mal ganz kurz erklären in diesem Zusammenhang. 1. Johannes 1 hatten wir eben gelesen. 1. Johannes 1, Vers 8 und 9. Lassen Sie noch einmal lesen, weil der doch recht wichtig ist in dem Zusammenhang. In 1. Johannes, Kapitel 1, Verse 8 und 9. Es heißt hier, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das bedeutet, wir hatten eben darüber gesprochen, dass Jesus uns in dem Moment vergibt, wo wir unsere Sünden bekennen und vor Gott bringen. Wenn es aber Menschen gibt, die in ihren eigenen Augen so heilig sind, dass sie ihre eigene Sünde gar nicht mehr erkennen können, weil sie nur nach ihren eigenen Gesetzen leben, wie das die Pharisäer damals waren, dann ist es ein Punkt, wo die Wahrheit in den Menschen nicht ist. Nämlich im Gleichnis von Pharisäer und Zöllner war genau der Punkt zu sehen, dass der Pharisäer sagte, lieber Gott, ich bin noch so ein guter Mensch und ich danke dir, dass ich Zehnten gebe und dass ich das und das und das alles tue und einander faste. Und der Zöllner hat gesagt, Gott, sei mir Sünder gnädig. Der eine ist Vers 8, er sagt, ich habe keine Sünde. Und in ihm war die Wahrheit nicht. Und der andere in Vers 9, der hat gesagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und wenn wir in der Endzeit leben, heißt das nicht, dass wir alle jubeln werden, sind wir sündlos. Denn die eigene Charakterveränderung ist etwas, wo wir immer noch unsere eigene Unfähigkeit sehen. Auch in der letzten Zeit. Wir erkennen immer noch, ich allein kann es nicht. Ich allein habe nicht die Kraft dazu, sondern dass wir hier immer noch erkennen, ich brauche Gott, um durch seine Kraft zu leben. Und das ist ein Unterschied. Wir können niemals sagen, jetzt habe ich einen Zustand erreicht, wo ich gar nicht mehr sündigen kann. Das ist Perfektionismus. Ja, dass jemand sagen würde, es habe ich geschafft, ja, 100% zu erreichen und jetzt bin ich sicher. Das geht gar nicht. Sondern wir sind immer von Gott abhängig. Und wenn ich mich von Gott wieder löse, egal wann und wo ich lebe, werde ich wieder runterfallen. Weil nur aus Gottes Kraft wir siegreich leben können. Ja. Und von daher sind Menschen, die besonders weit von Gott weg sind, oftmals Menschen, die denken, mir geht's doch gut, ich mache doch keine Sünde. Während je näher wir zu Jesus kommen, desto mehr erkennen wir unsere eigene Schlechtigkeit, unsere eigene fehlende Gerechtigkeit. Und je mehr wir das wieder erkennen, unsere eigene Sündhaftigkeit, desto mehr halten wir uns wieder an Gott fest. Und je mehr wir uns an ihm festhalten, desto mehr kann er uns wieder Siege schenken. Und das möchte er. Und darüber geht unser Thema jetzt. Wie kann ich Siege in meinem Leben erleben? Sieg über Versuchung und Sünde. Jeder Christ, der sich Jesus übergeben hat, erlebt Versuchungen zur Sünde. Und viele verstehen das nicht. Und sie wundern sich, warum Gott das zulässt. Und wenn man dann in Sünde fällt, dann empfindet man Reue und Schuld und nimmt sich vor, nicht mehr zu sündigen. Man fällt doch wieder rein und bittet Gott um Sieg. Und manchmal kommt dann ein frustrierender Kreislauf von Hoffnung und Verzweiflung. Ich bete, studiere die Bibel, ich nehme mir vor, das nicht mehr zu tun. Und doch falle ich wieder. Warum ist das so? Wie kann ich Sieg erleben? Wie kann ich Sünde überwinden? Welche Stufen führen zur Erfahrung eines siegreichen Lebens? Was ist der Hintergrund der Versuchung? Und wie wirken Jesus und ich zusammen? Welche Rolle spielt der Heilige Geist dabei? Welche Rolle spielen wir im Kampf mit der Sünde? Und wie können wir mit Jesus und der göttlichen Kraft zusammenwirken, um den Sieg zu erleben? Gestern Abend fragte mich jemand, was müssen wir denn tun in dem Kampf um die Sünde? Und es gibt zwei Extreme. Das eine Extrem ist, dass die einen sagen, naja, ich setze mich hin und Gott macht alles für mich. Das andere Extrem ist, jemand sagt, wir müssen das selbst tun. Und ich denke, beides ist verkehrt. Wir wollen uns heute anschauen, was hat Gott dazu gesagt? Wie sieht es aus? Die erste Frage, ich möchte da nochmal anknüpfen an das Thema von eben, die Frage, können wir überhaupt einen vollkommenen Charakter entwickeln? Ich denke, in der letzten Zeit ist eine gefährliche Irrlehre aufgekommen, dass man sagt, es ist gar nicht möglich, einen vollkommenen Charakter zu entwickeln. Und dass man sagt, es gibt immer Situationen in deinem Leben, da musst du sündigen. Du musst dich entscheiden, so oder so. Wie du dich auch entscheidest, so oder so, beides ist Sünde. Ich könnte darüber jetzt einen ganzen Vortrag halten, möchte ich jetzt nicht. Ich habe von Bruder Pipin mal Kassetten darüber gehört, die recht interessant sind, wo er das eigentlich ganz gut ausführt, dass das eben nicht so ist. Wenn es wirklich so wäre, ein Gedanke nur dazu, wenn es wirklich so wäre, dass es Situationen gibt, wo man sündigen muss, ist egal, wie man sich entscheidet, dann hätte Satan Jesus als allerersten in diese Situation hineingebracht. Und er hätte Jesus sündigen müssen. Da aber Jesus nicht gesündigt hat, heißt das, egal welche Situation es gibt immer einen Ausweg, um nicht zu sündigen. Bloß wie das aussieht und wie man das erreicht, das ist eine zweite Frage. Aber rein theoretisch. Wir lesen einmal Jakobus 1, Vers 4. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Also wenn wir darüber sprechen, über die Vollkommenheit, dann geht es nicht nur darum, dass Ellen White das gesagt hat in ihren Schriften, sondern wir haben auch Bibeltexte, die das belegen. Ich hatte auch vorhin ja einige Bibeltexte genannt aus Offenbarung 14, die das ziemlich deutlich zeigen. Satan hatte damals die Behauptung aufgestellt, Bilder vom Reich Gottes, Seite 274, dass es für den Menschen völlig unmöglich sei, die Gebote Gottes zu befolgen. Tatsächlich sind wir aus eigener Kraft auch nicht dazu imstande. Doch Christus wurde Mensch, um uns durch seinen vorbildlichen Gehorsam zu zeigen, dass auch wir mit Gottes Hilfe das Gesetz halten können. Noch ein Zitat. Er, Gott, stellt Menschen, die nach seinem Plan fragen, in seinen Dienst. Nicht, weil sie schon vollkommen wären, sondern weil sie durch die Verbindung mit ihm vollkommen werden können. Und hier spricht Ellen White nicht von der Rechtfertigung, denn wenn wir gerechtfertigt sind, sind wir auch in dem Moment vollkommen vor ihm. Wir stehen ohne Sünde vor Gott da, sondern sie spricht von einem Prozess. Sie können vollkommen werden. Das heißt, sie können durch eine Charakterveränderung Jesus ähnlich werden. Warum ist das wichtig? Ich denke, es ist deshalb wichtig, weil Gott uns nicht nur in unseren Sünden erlösen möchte, sondern weil er uns auch von unserer Sünde erlösen möchte. Die Erlösung, die Gott uns gibt, ist eine dreifache Erlösung. Er erlöst uns erstens von der Schuld der Sünde, das ist die Rechtfertigung, dass er uns vergibt. Und das ist wunderbar. Dass wir immer wieder befreit vor Gott treten können. Immer wieder wissen, er ist uns gnädig und er nimmt uns an. Das Zweite, er schenkt uns Sieg, Erlösung von der Macht der Sünde. Die Sünde ist stärker als wir Menschen. Und solange wir hier kämpfen, mit uns eigener Kraft kämpfen, merken wir, die Sünde ist stärker als ich. Also meine Leidenschaften sind stärker als mein Wille. Und Gott möchte uns den Sieg schenken. Gott ist stärker als jede Sünde. Und wenn wir uns mit Gott verbinden, dann kann er uns den Sieg schenken über die Macht der Sünde. Das heißt, wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Und das Dritte ist die Erlösung von der Gegenwart der Sünde, wenn Jesus wiederkommt. Dass wir gar nicht mehr versucht werden können, weil wir dann in der Ewigkeit bei Gott sind. Wir lesen einmal 2. Petrus 1, Verse 3 bis 9. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die teuersten und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid der verderblichen Begierde der Welt. So wendet alle Mühe daran und erweist in eurem Glauben Tugend, und in der Tugend Erkenntnis, und in der Erkenntnis Mäßigkeit, und in der Mäßigkeit Geduld, und in der Geduld Frömmigkeit, und in der Frömmigkeit brüderliche Liebe, und in der brüderlichen Liebe die Liebe zu allen Menschen. Denn wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird es euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wer dies aber nicht hat, der ist blind und tappt im Dunkeln und hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Dieser Text ist unglaublich wichtig, den Petrus hier sagt. Er sagt, wenn wir unser Leben Gott geben und mit ihm leben, dann heißt das, dann bekommen wir Anteil an der göttlichen Natur. Jesus nahm unsere menschliche Gestalt auf sich, um in der Natur des Menschen zu überwinden. Damit wir, wenn wir ihn in unser Leben einlassen, dass wir dann Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen und dadurch überwinden können. Denn wenn er in mir lebt, dann bekomme ich Anteil an seiner göttlichen Natur. Und das ist die Garantie, um siegen zu können. Aus menschlicher Kraft ist es unmöglich. Aber Gott hat das getan, was wir nicht können. Nämlich, dass Jesus gesiegt hat durch sein sündloses Leben. Und ich an diesem Sieg teilhaben darf, nicht nur durch die Vergebung, auch, dass Jesus mir Kraft zum Sieg schenkt. Wodurch bekommen wir das? Petrus sagt, durch die Erkenntnis. Durch die Erkenntnis Gottes. Und Erkenntnis Gottes heißt, was wir auch schon gestern gesagt haben, Jesus kennenlernen, mit Jesus eins werden. Das Wort erkennen, beim Alten Testament, das Wort, was gebraucht worden ist zwischen Mann und Frau, für die engste Beziehung, dass sie körperlich, seelisch eins werden. Und so ist es auch zwischen Gott und uns, dass wir Gott immer besser kennenlernen. Mit ihm eins werden. Dass Jesus in uns und durch uns lebt. Nur das ist die Garantie, dass wir überhaupt Siege erreichen können. Wenn dein Leben und wenn die Frage der Charakterüberwindung, der Sündenüberwindung, Charakterentwicklung eine Last ist, dann ist die Frage, wie sieht es in deinem Leben in der Beziehung zu Jesus aus? Denn Gott möchte uns nicht eine weitere Last auflegen. Er möchte, dass unser Leben mit ihm eine Lust ist. Und Lust ist es dann, wenn wir erleben, dass Gott in meinem Leben was bewirkt. Ich glaube nicht, dass wir denken müssen, dass wir von heute auf morgen sündlos sind. Das nicht, nein. Aber, dass es möglich ist, siegreich zu leben. Auch Sünde in meinem Leben zu überwinden. Ein Glaubensbekenntnis, sagt Ellen White im Leben Jesu, Seite 676. Ein Glaubensbekenntnis macht den Menschen wohl zum Mitglied einer christlichen Gemeinschaft. Aber erst Charakter und Lebensführung beweisen, ob er mit Christus verbunden ist. Wenn ich mit Jesus verbunden bin, dann wird sie das in meinem Leben zeigen. Das geht gar nicht anders. Denn durch Anschauen werden wir verwandelt. Wenn ich mit ihm lebe, dann wird sich mein Leben verändern. Ein weiteres Zitat. Bilder vom Reiche Gottes, 276. Gott schenkte uns die Kraft des Himmels, damit der große Widersacher uns nicht zurückwerfen oder besiegen kann. Doch alle Liebe kann Gott nicht dazu verleiten, die Sünde als solches zu entschuldigen. Das tat er weder bei Satan noch bei Adam und Kain. Und auch bei keinem anderen Menschen wird er das je tun. Er wird nicht eben mal ein Auge zudrücken, wenn wir sündigen, oder unsere Charakterfehler einfach übersehen. Vielmehr erwartet er, dass wir mit seiner Hilfe alle Schlechte überwinden. Das heißt, das bedeutet nicht, dass sie sagt, wir bekommen nur Vergebung, wenn wir auch die Sünde lassen. Sondern es ist klar, Vergebung bekommen wir, wenn wir unsere Sünde bereuen und bekennen vor Gott. Aber Gott möchte auch, dass wir dann als zweiten Schritt Sünde lassen. Noch ein Zitat. Bilder vom Reiche Gottes. 286. Gott nimmt nur die an, die sich selbst ein hohes Ziel setzen. Deshalb ist jeder verpflichtet, sein Bestes zu geben und sich um sittliche Vollkommenheit zu bemühen. Nie dürfen wir den Maßstab der Gerechtigkeit unserer Neigung zur Sünde anpassen. Eins muss uns klar sein, ein unvollkommener Charakter ist Sünde. Gott vereinigt als absolut vollkommenes Wesen alle Eigenschaften der Gerechtigkeit in sich. Und jeder, der Christus als seinen persönlichen Heiland annimmt, hat das Vorrecht, diese Eigenschaften ebenfalls zu besitzen. Das heißt, wir sind manchmal geneigt, dass wir sagen, naja, wir gucken nach rechts und wir gucken nach links und sagen, das sind alles fehlerhafte Menschen, also vergleiche ich mich mal mit denen und da ich denn besser abschneide als die vielleicht, bin ich doch gar nicht so schlecht. Und wir fangen an, den Maßstab für unser Leben anzupassen an unsere Situation. Und das kann gefährlich werden. Denn stellt euch vor, wenn ein Blinder einen Blinden leitet, fallen beide in die Grube. Das heißt, der Maßstab darf niemals mein Bruder, meine Schwester sein oder irgendwelche anderen Menschen. Den Maßstab müssen wir uns immer wieder von Gott geben lassen. Und Gott möchte uns helfen, Siege zu erleben. Es ist Folgendes, wenn wir uns überlegen, wie kann ich geistlich wachsen, wie kann ich Siege erreichen, dann können wir einen Vergleich machen. Und zwar einen Vergleich, was ein Baby braucht, um wachsen zu können. Das ist übrigens hier, falls ihr sie noch erkennt, meine Frau und die Rahel, als sie ein paar Tage alt war, unsere Tochter. Wenn sein Baby geboren wird, was braucht ein Baby, um zu wachsen? Muttermilch, Zuwendung, Liebe, genau. Was noch? Nahrung, natürlich. Nahrung braucht es. Und zwar die richtige Nahrung, ja. Was noch? Pflege, genau. Pflege braucht es, ja. Windeln müssen gewechselt werden. Ja? Und es muss atmen, es muss sich bewegen, es muss Dinge aufnehmen. Ja? Das kann man vergleichen. mit einem jungen Christen, mit einem Menschen, der wiedergeboren ist, ist auch wie ein Baby, ein geistliches Baby. Und so wie ein Baby nicht von heute auf morgen ein vollkommener Mensch ist, also der ein vollkommener Erwachsener ist, der alles kann, alles weiß und laufen kann und springen kann, und so ist es auch bei einem Christen nicht. Wenn er wiedergeboren ist, ist er nicht gleich ein vollkommener Mensch, der keine Fehler mehr macht. Und hier habe ich 5 Grundsätze. Ich möchte jetzt den Nachmittag dieses Thema in 2 Teile teilen. Erstmal möchte ich 5 Grundsätze aufzeigen, die Wachstum erstmal überhaupt möglich machen. Das ist die Bedingung, um wachsen zu können. Und dann im zweiten Teil die Frage, wie kann ich in der Versuchung, in der Sünde, in dem Charakter wachsen, in der Versuchung standhaft sein. Erstmal der erste Bereich. Und zwar gibt es da 5 Grundsätze, die sogenannten 5 Gs, um Jesus nachfolgen zu können. Und zwar, die fangen alle mit G an. Das erste ist Gottes Wort. Das kann man sich ganz gut merken, weil die alle mit G anfangen. Ja? Gottes Wort. Und Gottes Wort kann man vergleichen mit der Nahrung. So wie wir Nahrung zu uns nehmen, so müssen wir auch Gottes Wort, die geistliche Nahrung, zu uns nehmen. Niemand von uns würde gerne freiwillig einen Tag oder eine Woche lang fasten. Aber mich wundert manchmal, dass wir im geistlichen Bereich richtige Hungerkünstler sind. Und wir wundern uns, dass wir geistlich abnehmen, wenn wir so oft fasten, geistlich fasten. Fasten ist ganz gut, aber geistlich fasten ist nicht unbedingt gut. Lesen wir einmal Psalm 1, Verse 1 bis 3. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, das gerät wohl. Hier haben wir eine schöne Verheißung. Ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen. Und wer mal in Palästina war, der sieht, dass alles, was nicht bewässert wird, braun ist, abstirbt. Wasser ist Leben. Und so, mitten in der Wüste kann alles braun sein und irgendwo ist eine Oase, ein wenig Wasser und an der Stelle ist alles grün. Genauso ist es auch mit uns. Normalerweise aus eigener Kraft, wenn wir in dieser Welt leben und die Welt moralisch immer schlechter wird, würden wir normalerweise moralisch auch immer schlechter werden. Ein klein wenig lebendiges Wasser und das Leben ist da. Geistliches Leben ist da. Lebendiges Wasser. Gott kann uns verändern. Wodurch? Durch sein Wort. Diese Verheißung, diese hat eine Bedingung, nämlich 2 Sachen. Erstens, dass wir nicht auf dem falschen Weg gehen, nicht bei den Spöttern sitzen, nicht bei den Sündern, auf den Weg der Sünder gehen. Das bedeutet, überlege dir, welche Freunde hast du? Das gilt besonders für die Kinder, für die Teenies und Jugendlichen. Welche Freunde wählt ihr euch? Die, die euch gerade mal so über den Weg laufen? Wir sollten uns ganz genau überlegen, mit wem wir unsere Zeit verbringen. Denn wir sind immer geneigt, uns unseren Freunden anzupassen. Und wir müssen uns fragen, bringen die Freunde, die ich habe, mich auch geistlich weiter? Bringen sie mich zu einer besseren Reife? Und wenn es nicht der Fall ist, dann suche ich neue Freunde. Manchmal ist es sogar besser, vielleicht keine Freunde zu haben, auf jeden Fall vielleicht keine Gleichaltrigen, als nur welche, die einem nach unten ziehen. Ich kann euch erzählen von einem Jugendlichen, der mit Gott leben möchte. Der hat sich entschieden für Gott. Und er hat sein Leben Gott gegeben, er hat sich taufen lassen und er hat ein Problem. Er hat schlechte Freunde. Und die schlechten Freunde verführen immer wieder zum Rauchen, zum Kiffen, Drogen zu nehmen. Und er will es nicht. Und ich habe mit ihm gesprochen, habe ihm gesagt, solange du mit diesen Freunden Umgang hast, wirst du es nicht schaffen. Es mag sein, dass du vielleicht mal eine Woche lang dich ihrem Einfluss entziehen kannst und standhaft bleiben kannst. Aber wenn du jeden Tag immer wieder, Stunde um Stunde mit ihnen zusammen bist, du wirst irgendwann dich wieder ihnen anpassen und das Gleiche tun. Du musst deine Freunde wechseln. Deswegen sagt der Psalmist hier, wohl dem, der nicht sitzt, wo die Spötter sitzen. Aber zum zweiten Punkt wollte ich eigentlich kommen. Hier steht, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Ja, wie kann ich das tun? Wie oft sollen wir Gottes Wort studieren? Ja, und nicht nur täglich, noch mehr. Tag und Nacht. Ja, wie kann ich das denn machen? Ich muss doch auch schlafen und arbeiten und essen, zur Schule gehen. Ich kann doch nicht ständig nur in der Bibel lesen. Es gibt ein gewisses Geheimnis. Und zwar, was geschieht, wenn du am Abend einen Krimi anschaust oder einen anderen spannenden Film und du gehst gleich danach ins Bett? Was passiert? Du wirst garantiert davon träumen. Du träumst davon, natürlich, auch wenn du es gar nicht merkst. Denn die meisten Träume, die merken wir gar nicht. Aber du träumst davon. Das heißt, im Traum verarbeiten wir ja die Dinge, die wir am Tag über erlebt haben. Und gerade was wir zuletzt erlebt haben, haben wir noch am wenigsten verarbeitet am Tag, also wird es in der Nacht verarbeitet. Deswegen, wenn wir am Abend als allerletztes uns mit Gottes Wort beschäftigen, Gottes Wort lesen, darüber nachdenken, uns das wichtig wird, dann wird sich unser Unterbewusstsein die ganze Nacht damit beschäftigen und verarbeiten. Das gleiche am Morgen. Geht es euch manchmal so, dass ihr tagsüber ein Lied pfeift und trällert und auf einmal merkt ihr, warum pfeife ich das überhaupt, woher kommt das? Und ihr trällert das, weil vielleicht am Morgen euer Ehepartner oder Kassettenrekorder, was ich, oder irgendwas, hier jemand das Lied gerade gespielt oder gepfiffen hat oder gesungen hat. Das heißt, was ihr am Morgen hört, das bleibt euch den ganzen Tag über immer wieder im Gedächtnis. Das ist ein Unterbewusstsein drin und das kommt immer wieder zurück ins Bewusstsein. Und dieses Geheimnis können wir ausnutzen für unsere Beziehung zu Gott. Wenn wir nämlich am Morgen als allererstes, wenn wir aufwachen, Gottes Wort lesen und im Gebet zu Gott kommen, dann werden wir den ganzen Tag über diesen Text immer wieder ins Gedächtnis zurückholen. Es muss nicht unbedingt ein ganzer langer Abschnitt sein. Manchmal kann es nur ein Text sein. Aber an den Schaltstellen des Tages, morgens und abends, sollten wir den Tag mit Gott beginnen und den Tag mit Gott beschließen. Und das wird unser ganzes Leben, den ganzen Tag und die Nacht prägen. Und gerade die persönliche Beziehung, die persönliche Anlass sind da ganz wichtig. Wenn wir am Morgen, gleich nach dem Aufwachen, einen Bibelabschnitt lesen, werden sich unsere Gedanken den ganzen Tag über mit diesen Bibelversen beschäftigen. Genauso auch unser Unterbewusstsein, wird auch unser Unterbewusstsein sich die ganze Nacht mit einem Bibeltext beschäftigen, wenn wir am Abend vor dem Schlafengehen in der Bibel lesen. Es gibt ein Zitat von Ellen White im ABC. Da heißt es: Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir her, mein Fels und mein Erlöser. Psalm 19, 15. Wenn Gott durch seinen Heiligen Geist am menschlichen Herzen wirkt, muss der Mensch mit ihm zusammenarbeiten. Die Gedanken müssen unter Kontrolle bleiben. Sie dürfen nicht abschweifen und nicht auf Dinge gerichtet werden, die die Seele schwächen und verunreinigen. Die Gedanken müssen rein sein. Der Herr hat uns großartige Verstandeskräfte gegeben, die wir zur Betrachtung himmlischer Dinge einsetzen sollen. Die edlen Verstandeskräfte verkümmern und werden geschwächt, wenn sie nicht auf Themen gerichtet werden, die des Nachsinnens wert sind. Philipper 4, 8. Möge jeder, der der göttlichen Natur teilhaftig werden möchte, einsehen, dass er der Verdorbenheit, die durch die Lust in der Welt besteht, entfliehen muss. Unsere Seele muss ständig einen ernsten Kampf gegen die sündigen Fantasien der Gedanken führen. Wir sollten die Heilige Schrift betrachten und ernstlich und aufrichtig über die Dinge nachdenken, die unsere ewige Erlösung betreffen. Wir sollten uns mit dem Wesen unseres teuren Erlösers und Fürsprechers beschäftigen. Wenn wir ständig über himmlische Themen nachdenken, werden unser Glaube, unsere Liebe zunehmen. Durch Aufschauen sollen wir verwandelt werden. Und wenn wir über die Vollkommenheit unseres göttlichen Vorbildes nachdenken, werden wir ein Verlangen verspüren, völlig umgestaltet und erneuert zu werden in das Ebenbild seiner Reinheit. Es geht also darum, dass wir durch die Beziehung zu Gott unsere Gedanken unter Kontrolle behalten. Denn das Entscheidende, was wir tun, was wir reden, was wir sagen, wie unser Leben geprägt wird, ist durch unsere Gedanken. Wenn wir unsere Gedanken erlauben, irgendwelchen Dingen nachzuhängen, die nicht gut sind, dann wird es in unserem Leben sichtbar werden. Durch Aufschauen werden wir verwandelt in das Ebenbild Jesu. Deswegen sollen wir uns mit dem Leben Jesu beschäftigen. Und es wäre gut, das sagt Ellen White an einer Stelle, wenn wir jeden Tag eine Stunde uns mit dem Leben Jesu beschäftigen würden. Jeden Tag eine Stunde persönliche Andacht über das Leben Jesu. Und dann werden wir erleben, wie sich in unserem Leben einiges verändert. Denn ich bin überzeugt, der Kampf gegen die Sünde ist nicht so sehr ein Kampf gegen das Schlechte, sondern ein Kampf für das Gute. Jesus ähnlich zu werden, mit ihm verbunden zu sein. Und da Satan weiß, dass das Geheimnis in der Verbindung zu Gott liegt, versucht er, uns dort als allererstes anzugreifen, unsere Beziehung zu Gott zu unterbrechen, indem er uns so überhäuft mit irgendwelchen Informationen, mit irgendwelchen Dingen, mit irgendwelchen wichtigen Anliegen, dass wir meinen, keine Zeit mehr zu haben für das Allerwichtigste, für die Zeit mit Jesus. Es war ein Wanderer, der wollte im Winter über den Mississippi gehen. Der Mississippi war zugefroren und er wusste nicht, ob das Eis trägt. Und so kroch er auf allen Vieren über das Eis und das Gewicht verteilt ist. Und es knackte so gefährlich und er bekam Angst und Naja, er kroch da hinüber. Und als er so mitten auf dem Mississippi war, hörte er hinter sich lautes Gejohle und Peitschengeknalle. Und wie er sich umdrehte, sah er, wie ein großer Schlitten mit Pferdefuhrwerk in einer riesengroßen Holzladung angerauscht kam, mit einem Kutscher oben drauf, der fröhlich sang und der dann mit einem Schwung über das Eis sauste. Und wie der Wanderer das sah, stand er ganz beschämt auf und ging den Rest des Weges über den Fluss auf zwei Beinen zu Ende. Das heißt, es kann sein, dass wir manchmal am Anfang Gottes Wort, wenn wir es lesen, nicht vertrauen. Wir wissen nicht, trägt das? Stimmt das? Ist das wahr? Aber wenn wir sehen, wie andere Menschen mit Gott Erfahrungen machen, dass das Eis trägt, dass Gottes Wort trägt, dann können wir voll Zuversicht Gottes Wort vertrauen, auf uns beziehen, in unserem eigenen Leben wirksam werden lassen. Beschäftige dich regelmäßig mit dem Leben Jesu. Denn durch Anschauen werden wir verwandelt. Wir sollten uns eine Zeit nehmen am Tag, wo wir regelmäßig unsere stille Zeit, unsere persönliche Andacht machen. Familienandacht ist wichtig. Als Ehepaar Andacht zu machen ist wichtig. Aber es darf niemals die persönliche Andacht ersetzen. Dass wir uns Zeit nehmen, jeden Tag, irgendwo eine Stunde. Am besten ist, wenn man sie am Morgen machen kann. Es gibt einige Berufe, da wird es schwierig sein, wenn man schon um 4 Uhr als Krankenschwester irgendwo anfangen muss. Aber am besten ist, wenn man morgens die Zeit nimmt, wo der Geist am wachesten ist, wo man den ganzen Tag dadurch geprägt wird von dem, was man denn liest und aufnimmt. Dass wir eine Stunde uns am Tag Zeit nehmen für die persönliche Andacht mit Gott. Ich mache es persönlich so, dass ich das Buch Das Leben Jesu zusammen mit der Bibel lese. Damals, als ich 13 Jahre alt war, war Roland Lehnhoff in Hamburg und hat eine Evangelisation gehalten. Ich weiß nicht, wer von euch ihn noch kennt. Das war 1977. Und er hat jeden Abend von Jesus gesprochen, dass wir mit Jesus leben sollen und die Andachten mit Jesus machen sollen. Und da habe ich ein Buch geschenkt bekommen, Das Leben Jesu. Und da habe ich angefangen damals, in der persönlichen Andacht, jeden Tag ein Kapitel zu lesen. Vorher das Kapitel aus dem Buch, aus der Bibel, was dazu passt. Es gibt so einen Übersichtsplan, wo das entsprechende Parallelkapitel in der Bibel draufsteht. Und da habe ich immer zuerst das Kapitel in der Bibel gelesen und dann das Kapitel im Leben Jesu. Dann darüber nachgedacht und gebetet. Ich weiß nicht, wie oft ich das Buch schon durchgelesen habe, vielleicht schon 30 oder 40 oder 50 Mal, ich weiß es nicht. Wenn ich fertig bin, fange ich vorne wieder an. Das Buch dick ist, das ist ja egal, man ist sowieso ständig drin irgendwo. Aber meine Lieben, wenn wir uns mit dem Leben Jesu beschäftigen, durch Anschauen werden wir verwandelt. Wir können nur Jesus ähnlich werden, wenn wir sein Leben uns vor Augen malen. Und es ist sogar noch wichtig, dass wir auch sein Leben uns vor dem inneren Auge vorüberziehen lassen. Wenn es heißt, Jesus war barmherzig, dann wird die Tatsache, dass er barmherzig war, uns in unserem Leben nicht beeindrucken und nicht verändern. Deswegen sollen wir uns die Barmherzigkeit Jesu vor Augen malen, uns vorstellen, wie Jesus sich den Kindern zuneigt, wie er sie anlächelt, wie er sie auf den Schoß nimmt, wie er sie segnet. Und diese Vorstellungskraft, wie Jesus mit den Menschen umging, das wird unser Leben verändern. Deswegen lies täglich in Gottes Wort. Nimm dir Zeit. Das zweite G, ist das Gebet. Das Gebet ist, denke ich, genauso wichtig wie Gottes Wort. Das Gebet ist, kann man vergleichen mit dem Atmen. Wir können zwar einige Tage ohne Nahrung auskommen, aber nur wenige Minuten ohne Atmen. Sonst sterben wir. So mag es sein, dass wir einige Tage vielleicht ohne geistliche Nahrung auskommen und nicht gleich geistlich sterben. Aber ohne Gebet sterben wir ganz schnell. Matthäus 26, Vers 40 und 41. Hier haben wir die Begebenheit von Jesus und seinen Jüngern im Garten Gethsemane. Und Jesus kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafen und sprach zu Petrus, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wozu fordert Jesus auf? Er sagt, wachet und betet. Und warum versagte Petrus in der Versuchung? Warum hat er Jesus verleugnet? Er hatte noch gesagt gehabt am Abend vorher, wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Und da kam die Situation und er ist doch gefallen. Warum hat er versagt? Vers 40 heißt, und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend. Sie haben nicht gebetet. Und Jesus sagt, wachet und betet, dass ihr in der Anfechtung nicht fallt. Wenn die Versuchung kommt, dann müsst ihr stark sein. Der Geist ist willig, ihr wollt schon, aber das Fleisch ist schwach, ihr könnt es nicht. Und weil ihr selbst das nicht könnt, Deswegen könnt ihr nur überwinden, wenn ihr wachet und betet. Hätte Petrus gebetet, er hätte Jesus nicht verleugnet. Er hätte die Kraft dazu gehabt. Aber Petrus schlief. Und so hatte er am nächsten Morgen keine moralische Kraft, um siegreich zu sein. Das Gebet ist das Geheimnis des siegreichen Lebens. Wir lesen einmal die Verse 36 bis 39 im gleichen Kapitel. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern: Setzt euch hier, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wodurch erhielt Christus die innere Kraft, diese schwierigste Prüfung seines Lebens zu bestehen? Nur durchs Gebet. Jesus hat nicht überwunden durch seine eigene Göttlichkeit. Nein, er durfte seine Göttlichkeit nicht einsetzen, um zu überwinden. Er musste überwinden als Mensch. Und er hat nur überwunden, weil er sich die Kraft vom Vater geholt hat, die innere Stärke. Wir hätten zu ihm gesagt: Jesus, morgen ist der schwerste Tag des Lebens. Morgen steht das Schicksal des Universums auf dem Spiel. Morgen wirst du für die Menschen sterben. Morgen musst du die Sünden der Welt tragen. Also musst du fit sein, geh früh ins Bett, dass du morgen ausgeschlafen bist, damit alles klar geht. Was hat Jesus? Er hat die ganze Nacht gebetet. Hätte Jesus nicht gebetet, er hätte es nicht geschafft. Denn die Kraft holte er sich vom Vater. Und ich bin überzeugt, er bekam nicht nur seelische Kraft, er bekam auch körperliche Kraft durch das Gebet. Und wenn schon Jesus, der sündlose Sohn Gottes, der vollkommen war, das Gebet nötig hatte, um zu überwinden, wie sehr brauchen wir dann das Gebet, um zu überwinden? Seid auf der Hut, Gemeinschaft mit Gott, Seite 14 von Ellen White, seid auf der Hut, damit dich die Betriebsamkeit des Lebens nicht dazu verführt, das Gebet zu vernachlässigen, wenn du die Kraft, die es gibt, doch gerade am nötigsten brauchst. Die Frömmigkeit ist in Gefahr, durch übermäßige Hingabe an das Geschäftliche aus dem Herzen verdrängt zu werden. 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Dort sagt Paulus uns, 1. Thessalonicher 5, Vers 17, das ist der längste Vers in der Bibel. Er sagt hier: Betet ohne Unterlass. Wie oft sollen wir beten? Ständig. Immer. Ohne Unterlass. Und wie geht das? Ich muss doch auch andere Dinge tun. Wie gesagt, arbeiten, essen, schlafen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich meine persönliche Gebetszeit mit Jesus habe. Mein Rendezvous mit Jesus. Die Zeit, wo ich mit ihm rede, wo er mit mir redet und ich zu ihm. Dass ich aber auch dann in Gedanken ständig mit Jesus verbunden bin. Überall, wo ich bin. Ob ich im Auto fahre, ob ich Pause habe, egal wo, kann ich in Gedanken mit ihm verbunden sein. Ich kann ihm alles sagen. Ich kann ihm danken für die Dinge, die ich gerade erlebe. Ich kann ihm bitten für Dinge, die mir gerade wichtig sind. Ich kann ihm einfach Dinge erzählen, die mir auf dem Herzen sind. Nun sagst du: Gott weiß doch sowieso alles. Warum muss ich das tun? Wenn du ein kleines Kind hast, 3 Jahre alt, und das Kind sagt dir, was du sowieso schon weißt, sagst du denn: Sei ruhig, das weiß ich sowieso schon? Nein. Du freust dich doch, dass das Kind sich dir mitteilt. Dass das Kind dir sagt, was es ihm wichtig ist. Und du hörst zu. Nicht, um mehr Informationen zu bekommen, die weißt du auch so. Sondern um mit dem Kind zu kommunizieren. Um dem Kind zu zeigen: Ich höre dir zu. Ich bin für dich da. Ich habe dich lieb. Und so möchte Gott mit uns kommunizieren, nicht, weil er nicht alles wüsste, sondern weil er uns liebt. Weil wir ihm wichtig sind. Und weil du Jesus wichtig bist, ist ihm das, was dir wichtig ist, auch ihm wichtig. Und wenn dein 3-jähriges Kind zu dir kommt und irgendwas ist ihm kaputt gegangen, was vollkommen unwichtig ist, aber es ist dem Kind jetzt so wichtig, dass seine Welt fast zerbricht, weil das kaputt ist, dann wirst du nicht sagen: Naja, das ist doch unwichtig, ist doch egal gewesen. Wenn du das sagst, dann denkt das Kind: Warum ist Papa nicht das wichtig, was mir wichtig ist? Aber wenn du ihm zeigst und Anteilnahme zeigst und sagst: Komm, ich mach's dir wieder ganz. Auch wenn es dir unwichtig ist, aber dem Kind ist es wichtig. Und es ist dir wichtig, weil es dem Kind wichtig ist. Nicht wegen der Sache selbst. Und so ist es bei Gott und uns auch. Was dich bedrückt, was dich beschäftigt, ist Gott wichtig. Weil er dich liebt. Und deshalb möchte Gott auch mit dir Verbindung haben, dass du ihm alles sagst, was du auf dem Herzen hast. Und dass Gott auch dir antworten kann. Und wenn wir im Gebet zu Gott sprechen, gerade in der persönlichen stillen Zeit, dann kannst du Gott alles sagen, was du auf dem Herzen hast, bis du den inneren Frieden erlebst. Und wenn du den nicht erlebst, dann bleibst du lange auf den Knien, bis Gott dir den inneren Frieden schenkt. Und dann sei einen Augenblick still und lass Gott zu dir reden. Und Gott wird dich führen, er wird dir Dinge zeigen und dir Dinge sagen, die für dich und für dein Leben wichtig sind. Rede ständig mit Gott, sei mit ihm verbunden. Gottes Wort und Gebet, das sind die Schlüssel, um mit Jesus verbunden zu sein. Das ist wie bei einem O-Bus. Kennt ihr diese Busse, die ihre Kraft von oben bekommen, ihren Strom? In Solingen gibt es solche Busse. Die fahren dann durch die Gegend, die haben den Elektromotor drin und kriegen von oben ihren Strom. Und wenn der Busfahrer mal aus der Kurve zu weit fährt und das Ding entsprechend oben raus, dann bleibt der Bus stehen. Dann kann der Busfahrer sagen, jetzt alle mal aussteigen und schieben. Und dann können sie alle mal schieben. Und wenn es gerade bergab geht, dann geht es mal ein Stückchen weiter vorwärts. Aber wenn die erste Steigung kommt, dann ist vorbei. Deswegen hat der Busfahrer immer so eine Stange dabei. Und wenn der Stange kann das wieder einhaken da oben. Und dann geht es wieder weiter. So ist es auch in unserem Leben. Es kann in unserem Leben nur vorwärts gehen, in unserem geistlichen Leben, wenn wir die Verbindung nach oben haben. Und wenn die Verbindung abreißt, dann kann es sein, wenn es gerade mal bergab geht in deinem Leben, dass du ein Stückchen noch weiterkommst. Aber irgendwann, wenn die erste Steigung kommt, dann ist es vorbei. Und du bleibst stecken. Deswegen, erst wenn du wieder nach oben die Verbindung hast mit Gott, dann kann es auch in deinem Leben, dann kann die Kraft wieder da sein, dass es weitergeht. Deswegen verbinde dich mit der göttlichen Kraft, um Siege zu erleben, um mit Gott zu leben. Das dritte G ist die Gemeinschaft. Gemeinschaft ist wie die Zuwendung, wie die Pflege. Wenn man viele Holzscheite hat auf einem Haufen und die brennen, und man nimmt einen Holzscheit raus und legt ihn zur Seite, was geschieht? Das Feuer geht aus. So wird es auch sein mit dem Feuer unserer Begeisterung. Das heißt, wenn wir gemeinsam zusammenkommen, können wir uns gegenseitig stärken, uns ermutigen, uns motivieren. Wenn wir uns von der Gemeinde distanzieren, werden wir erleben, dass wir anfangen, das eine das andere nicht mehr so wichtig zu sehen. Die Begeisterung wird nachlassen. Und auf einmal sind uns ganz andere Dinge viel wichtiger als Gott. In Hebräer 10 heißt es, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken. Denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Was sollten wir nicht vernachlässigen? Die Versammlungen. Und da sind nicht nur die Gottesdienste am Sabbatmorgen gemeint. Ich denke, genauso wichtig sind Gebetsversammlungen, Hauskreise, wo wir zusammenkommen, um Gottes Wort zu studieren, zusammen zu beten. Wer diese Stunden vernachlässigt, beraubt sich selbst eines großen Segens und wird geistlich dadurch geschwächt. Was sollten wir füreinander tun nach diesem Text? Aufeinander Acht haben. Das heißt nicht, dass wir einander kontrollieren sollen, sondern das heißt, dass wir uns umeinander kümmern sollen. Einer für den anderen sorgen soll. Und wir sollen uns zur Liebe reizen. Wie kann man das tun, zur Liebe reizen? Wie man jemanden zum Zorn reizt, das weiß ich, wie man das macht. Aber wie kann ich jemanden zur Liebe reizen? Wie man in den Wald reinruft, so schallt es heraus. Wenn ich anderen Liebe entgegenbringe, echte Liebe, nicht nur geheuchelte, dann kann ich auch andere dadurch anreizen zur Liebe. Welchen Nutzen habe ich von der Gemeinschaft mit Christen? Ich denke, wir finden hier ein Zuhause. Wir finden Anteilnahme. Wir finden Trost, Korrektur, wenn es nötig ist, Hilfe. Es ist ganz wichtig. Wir sind als soziale Wesen geschaffen worden. Wir brauchen einander. Und das vor allen Dingen in der Gemeinde. Deswegen pflege Gemeinschaft mit der Familie Gottes. Das vierte G ist Glauben bezeugen. Wir haben heute Morgen darüber gesprochen. Ich werde die Dinge ein wenig schneller behandeln jetzt. Glauben bezeugen ist wie Bewegung, wie innerer Antrieb. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Dort sagt Jesus: Ihr werdet aber die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samarien und bis an das Ende der Erde. Woher bekommen wir die Befähigung, Zeugen zu sein? Jesus sagt hier, durch den Heiligen Geist. Dass der Heilige Geist uns befähigt, von Jesus weiter zu sagen. Und Zeugen heißt, dass wir nicht unbedingt alle Lehrpunkte auswendig den Menschen erklären können, sondern Zeugen sein heißt, dass wir erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben. Und um erzählen zu können, muss ich was mit Jesus erleben. Ich kann ja nicht den Leuten erzählen, ja, ich glaube so an Jesus, aber ich weiß gar nicht, was Jesus überhaupt für mich bedeutet. Deswegen, wenn ich mit Jesus Erfahrungen mache, wenn ich mit ihm lebe, dann soll ich diese Erfahrungen auch weitererzählen. Zur Ehre Gottes. Eine Frage: Was ist das Wichtigste, das je in deinem Leben geschah? Außer, dass du geboren wurdest. Wenn Gott einmal abrechnen wird am Ende über dein Leben, was wird der wichtigste Punkt sein? Der wichtigste Punkt ist der Moment, wo du dein Leben Jesus übergeben hast. Weil in dem Moment ein Engel im Himmel deinen Namen ins Lebensbuch eingetragen hat. Weil du in dem Moment Gottes Kind geworden bist. Weil du in dem Moment gerettet bist. Was ist dann das Wichtigste, dass du für einen anderen Menschen tun kannst? Dass wir andere Menschen zu Jesus führen. Dass auch andere Menschen ihr Leben Jesus geben. Dass sie gerettet werden. Für die Ewigkeit. Und Zeuge sein bedeutet, dass ich erzähle, was ich mit Jesus erlebe. Uns, es gibt noch ein Geschenk dabei, nämlich ich selbst werde dadurch am meisten gesegnet. Deswegen erzähle von deinem Freund Jesus. Das fünfte G ist der Gehorsam. Was meint ihr? Warum sollte ich Gott gehorchen? Ich denke, die Motivation ist immer, dass ich aus Liebe Gott gehorchen möchte. Und dass ich genau weiß, Gott möchte das Beste für mich. Gott liebt mich. Und was er mir sagt, ist nur gut für mich. Jesus fragt in Lukas 6, Vers 46: Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Was nützt es, Ja zu Jesus zu sagen, wenn wir in unserem Leben das Ja nicht umsetzen, nicht ausleben? Johannes 14, Vers 15, dort sagt Jesus: Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Das heißt, die Motivation, Gott zu gehorchen, ist die Liebe. Dass ich mit Jesus zusammen lebe, dass ich seine Liebe in meinem Leben erfahre und dass ich deshalb das tun möchte, was Jesus sagt. Ein Zitat dazu, Bilder vom Reiche Gottes, 314: Lebendiger Glaube durchzieht wie ein goldener Faden auch die unscheinbarste Arbeit, die pflichtbewusst ausgeführt wird. Auf diese Weise fördert unser täglicher Aufgabenbereich das christliche Wachstum. Unser Blick ist auf Jesus gerichtet und die Liebe zu ihm schenkt uns Kraft bei allem, was wir tun. Wenn wir unsere Fähigkeiten richtig gebrauchen, binden sie uns gleichsam wie eine goldene Kette an die himmlische Welt. Das ist wahre Heiligung. Sie besteht ja in der frohen Erfüllung der einzelnen täglichen Pflichten, bei vollkommenem Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes. Das ist wunderbar ausgedrückt. Wenn wir das tun, wo Gott uns hingestellt hat, dort an dem Platz unsere Pflicht erfüllen, und zwar in einem Geist, ja, der Liebe Gottes, in der Beziehung zu Jesus und unsere Fähigkeiten für ihn einsetzen, dann wird das wie goldene Fäden uns mit dem Himmel verbinden. Wunderbar ausgedrückt. Wir werden Jesus immer ähnlicher. Deshalb sei Gott aus Liebe gehorsam. Das sind die fünf Gs: Gottes Wort, Gebet, Gemeinschaft, Glauben bezeugen und Gehorsam. Gottes Wort und Gebet, da sprechen wir zu Gott. Das ist die Vertikale. In der Gemeinschaft haben wir Kontakt untereinander, die Horizontale. Glauben bezeugen, geben wir unseren Glauben weiter. Und im Gehorsam, das ist überhaupt die Grundlage für geistliches Wachstum. Und meine Lieben, die Geschwindigkeit, wie schnell wir wachsen, hängt davon ab, wie sehr wir diese fünf Grundsätze in unserem Leben praktizieren. Und wenn du nicht zufrieden bist mit deinem Wachstum, dann kannst du hier nachgucken. Dann kannst du in deinem Leben diese fünf Gs einmal anschauen und sagen, wie sieht es in meinem Leben aus? Mit dem Gebet, mit Gottes Wort, mit der Gemeinschaft, mit dem Glauben bezeugen und dem Gehorsam. Und wenn du da etwas änderst, dann wirst du erleben, dass auch in deinem Wachstum, in deinem geistigen Wachstum sich was ändert. Da kann man eine direkte Beziehung zwischen feststellen. Wenn ich mit Menschen Bibelstunden mache und mit ihnen die Bibel studiere, mit Interessierten, dann kann ich ganz schnell feststellen, wer selbst liest und wer nicht. Manche, die freuen sich, dass der Pastor kommt und dass der Pastor mit ihnen einmal die Woche die Bibel liest. Und die andere Zeit, 6 Tage die Woche und an dem Tag selber auch nochmal 23 Stunden, gucken sie niemals da rein und leben auch gar nicht danach. Und diese Menschen, die treten immer auf der Stelle. Aber diejenigen, die auch selbst studieren, die selbst Gottes Wort zur Hand nehmen und darin lesen und das tun wollen, innerhalb von kürzester Zeit erleben die Veränderungen, die man nicht für möglich gehalten hat. Das Gleiche ist auch mit uns, die wir mit Jesus leben, die wir in der Gemeinde sind. Veränderungen in deinem Leben, die du dir vielleicht wünschst, kannst du nur erreichen, wenn du in diesen Punkten nicht nachlässt. Aber was kann ich jetzt tun, wenn ich Sieg über Versuchung erleben möchte? Und da ist, denke ich, Jesus uns das Vorbild. Denn Jesus hat nicht überwunden, indem er einfach seine Göttlichkeit ausgenutzt hat und gesagt hat, ich bin ja Gott, also kann ich ja auch ein sinnloses Leben führen, sondern er hat überwunden als Mensch. Und was ihm zur Verfügung stand, zur Überwindung von Versuchen und Sünde, steht auch uns zur Verfügung, nämlich die Kraft Gottes. Ein Zitat dazu. Weihe dich Gott an jedem Morgen. Mach dies zu deinem ersten Werk. Bete, Herr, nimm mich ganz als dein Eigentum an. Ich lege dir alle meine Pläne vor. Gebrauche du mich heute in deinem Dienst. Bleib bei mir und lass all mein Tun in dir verbracht sein. Das muss jeden Tag geschehen. Weihe dich Gott an jedem Morgen für den neuen Tag. Das tat Jesus auch. Er hat jeden Morgen immer wieder neu sein Leben in Gottes Hand gelegt. Und er hat auch immer wieder gesagt zwischendurch, dass er nur die Werke wirkt, die der Vater ihm zeigt. Was geschieht aber jetzt, wenn die Versuchung kommt? Jetzt habe ich eine Grafik. Ich habe hier noch einen Bibeltext. Genau, der ist noch wichtig. Jakobus 1, Vers 12 bis 15. Das ist ganz wichtig zu erkennen, woher Versuchung kommt. Jakobus 1, Verse 12 bis 15. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Vers, um zu erkennen, was ist Versuchung? Und auch um die Frage, wie kann ich in der Versuchung überwinden? Jakobus 1, 12 bis 15. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Sondern an jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Wie funktioniert das? Wodurch kommt die Sünde? Ich habe früher immer geglaubt, dass hinter jeder Sünde irgendwo der Teufel steckt. Und dass der mir immer die Sünde einflüstert. Natürlich, der Urgrund der Sünde ist der Teufel, keine Frage. Aber was sagt Jakobus hier? Was führt dich zur Sünde? Hier steht nicht Satan, hier steht unsere eigene Begierde. Das heißt, wir haben die Versuchung und die kommt, das heißt, dass sie von der eigenen Lust gereizt wird. Denn Sünde macht Spaß, sonst würde keiner sündigen. Und wir haben eine Lust dazu. Die menschlichen Triebe sind manchmal so, dass man es gerne tut, sündigen. Und dann, wenn die Begierde empfangen hat, führt sie zur Sünde. Und die Sünde führt als endgültige Folge in den Tod. Das heißt, der Kampf gegen die Sünde ist nicht in erster Linie ein Kampf gegen Satan, sondern ein Kampf gegen die eigene Begierde. Satan versucht, mich von außen in Situationen reinzubringen, wo er genau weiß, da habe ich Schwachpunkte. Aber die Frage ist, wie reagiere ich innerlich darauf? Und bei Jesus war es so, dass Satan in Jesus keinen Schwachpunkt gefunden hat, wo er hätte ansetzen können. Das heißt, es ist die Frage, wie stehe ich innerlich dazu? Wenn die eigene Lust, die eigene Begierde da ist, das ist der entscheidende Punkt, was mich zur Sünde führt. Das heißt, um beim Bild zu bleiben, das Lust zum Eis, das ist das Problem. Und Satan ist derjenige, der denn gerade beim Eismann nebenan das Eis auf 50% reduziert. Und wenn du vorbeiläufst, siehst du 50% billiger. Ja? Das heißt, er versucht genau an dem Punkt, wo er weiß, da hast du einen Schwachpunkt, das genau so dich dazu locken, dass du doch wieder reinfällst. Das heißt, der Kampf gegen die Sünde ist nicht ein Kampf gegen Satan, sondern ein Kampf gegen meine eigene Begierde. Und als ich das verstanden habe, ist mir vieles leichter geworden. Ich habe vieles besser verstanden. Denn wenn ich gegen Satan kämpfen müsste, dann würde ich immer sagen, da habe ich keine Chance. Den sehe ich nicht und ich kenne ihn nicht. Und der ist stärker als ich. Ich kann es nicht. Wenn ich aber weiß, Gott möchte in mir was verändern. Er möchte mich verändern. Und er möchte mir Kraft schenken, meine Begierde zu kontrollieren. Dann ist das Ganze viel einfacher. Denn es ist so, aus eigener Kraft ist unser Wille nicht stark genug gegen die Begierde. Die Lust im Menschen ist stärker als die Begierde, als unser Wille. Und deswegen tun wir manches, was wir zwar wollen, aber wir tun es nicht. Manches, was wir nicht wollen, tun wir trotzdem, weil die Begierde stärker ist als der Wille. Und jetzt ist es so, Gott möchte uns in diesem Kampf mit der Sünde nicht unseren Willen brechen, sondern unseren Willen stärken. Früher hat man geglaubt, man muss in der Kindererziehung den Willen eines Kindes brechen, damit das Kind dann in seinem Willen den Willen der Eltern übernimmt und dann den richtigen Weg geht. Aber meine Lieben, ich habe einige Erwachsene kennengelernt, auch innerhalb der Gemeinde, die als Kind so behandelt wurden, deren Wille gebrochen wurde, die sind heute nicht in der Lage, ein eigenständiges Leben zu führen, weil sie einen eigenen gebrochenen Willen haben. Sie können nicht entscheiden, mache ich das, mache ich das so, mache ich das so. Sie sind lebensuntüchtig. Es ist in der Erziehung nicht die Sache, dass wir den Willen der Kinder brechen, sondern dass wir den Willen der Kinder lenken, so dass er mit Gottes Willen übereinstimmt. Und Gott möchte auch unseren Willen mit seinem Willen Übereinstimmung bringen, dass er genau deckungsgleich wird. Und dann möchte er unseren Willen stärken. Und zwar so sehr stärken, dass unser Wille stärker wird als unsere Triebe und Begierden. Und dann können wir Siege erleben. Das heißt, ein Mensch, der einen schwachen Willen hat, dem fällt es normalerweise leichter, sich zu bekehren. Warum? Weil Menschen mit einem starken Willen sagen, ich bin stark genug, ich kann alles selbst, ich brauche Gott nicht. Und Menschen, die sich selbst misstrauen, die einen schwachen Willen haben, finden eher den Weg zu Gott. Dass sie sich Gott unterordnen und sagen, okay, ich akzeptiere Gott für mein Leben, weil ich selbst nicht zurechtkomme. Das heißt, Menschen mit einem schwachen Willen finden eher zur Bekehrung. Aber wenn man bekehrt ist, haben Menschen mit einem starken Willen einen Vorteil in der Frage der Charakterentwicklung. Weil Gott unseren Willen, den wir haben, nicht brechen möchte, sondern er möchte unseren Willen mit seinem Übereinklang bringen und dann unseren Willen auch noch stärken. Und wenn ich sowieso einen starken Willen habe, dann ist das für mich ein Vorteil, dass Gott meinen Willen, der mit seinem übereinstimmt, noch stärkt. Aber natürlich, auch wenn ich einen schwachen Willen habe jetzt und mit Gott leben möchte, Gott kann auch den Willen eines Menschen, der einen schwachen Willen hat, so sehr stärken, dass er überwinden kann. Es ist möglich. Jetzt ist die Frage, wenn eine Versuchung an mich herantritt. Hier ist der Punkt der Versuchung. Das heißt, irgendetwas ist da, wo ich gereizt werde dazu. Und dann ist irgendwann der Punkt der Entscheidung. Und dazwischen ist meistens eine Zeit der Überlegung. Manchmal ist die Zeit der Überlegung sehr kurz, manchmal ist sie ein bisschen länger. Das heißt, eine Zeit, wo ich, die eigentlich entscheidet, wie ich am Ende entscheiden werde, ob ich einen Sieg davon trage oder ob ich sündige. Und in der Zeit der Überlegung wirken zwei Kräfte. Es ist einmal der Heilige Geist, der versucht, mich zu überzeugen und mir zu zeigen und mir zu helfen, zu siegen. Und auf der anderen Seite ist das die eigene Begierde, die versucht, mir das auszureden, den Sieg. Und zu sagen, naja, ist doch nur einmal und sieht sowieso keiner. Und ich kenne die ganzen Ausreden, ja, was alles in deinem Kopf abläuft. Ich habe früher einmal gedacht, es wäre der Heilige Geist und Satan, der dann auf einmal zu mir redet. Aber nein, Satan kann unsere Gedanken nicht lesen. Satan kann nur die Gedanken von Menschen lesen, die sich wirklich mit ihm einlassen, die in okkulte Dinge reinkommen. Aber er kann unsere Gedanken nicht lesen. Von daher, es sind unsere eigenen Begierden, die hier uns locken und reizen. Und jetzt wirkt der Heilige Geist und die eigenen Begierden. Und irgendwann muss ich mir entscheiden, und die Entscheidung fällt aus, entweder Sieg oder Sünde. Was kann ich jetzt tun? Was kann ich tun, um den Sieg zu erreichen, um den Sieg zu erlangen? Und zwar, ganz entscheidend ist, dass wir die Zeit der Überlegung nutzen. Ich denke, ganz wichtig ist, was ich eben schon mal sagte, diese 5 Gs als Grundlage, dass ich mit Gott in Beziehung stehe. Ich glaube, wenn ich keine Beziehung zu Gott habe und dann kommt die Versuchung und ich sage dann, lieber Gott, jetzt hilf mir schnell, dann werde ich merken, das klappt nicht. Gott ist kein Feuerwehrmann, der auf einmal hier mich rausrettet aus Dingen, wo ich mich selbst reinmanövriert habe. Manchmal geht es vielleicht schon, aber in den meisten Fällen nicht. Sondern die Bedingung ist, dass ich vorher mit Gott in Verbindung lebe. Dass ich im Gebet mit ihm verbunden bin. Dass ich die persönliche Beziehung zu ihm habe. Und dann kommt dieser Punkt, die Versuchung kommt. Und die Zeit der Überlegung können wir jetzt ausnutzen. Und zwar 2 Dinge können wir tun. Erstens, wir können unseren eigenen Willen einsetzen. Das heißt, ich kann mir bewusst sagen, was will ich denn? Was will ich? Da kommt der Impuls und dass ich dann klar überlege, will ich das oder will ich das? Und meistens wissen wir, was wir wollen. Und dann, dass wir dann unseren Willen einsetzen, das heißt, dass wir sagen, ich möchte jetzt siegreich sein. Ich will. Aber natürlich, der eigene Wille ist allein genommen zu schwach. Deswegen ist das 2. ganz wichtig, zu Gott beten. Und das Gebet ist der Schlüssel. Denn ohne Gebet ist unser menschlicher Wille zu schwach. Wenn wir beten, dann kann gerade durch auch ein Stoßgebet, was wir zu Gott sprechen in dem Moment, uns die Kraft zur Überwindung geben. Im Gebet liegt das Geheimnis der Überwindungskraft. Aber das Gebet ist auch kein Zaubermittel, was wir hier einsetzen, um unsere fehlende Beziehung zu Gott zu kaschieren. Sondern wenn wir im Geist des Gebetes leben, dann hört Gott auch, wenn wir ein Stoßgebet zu ihm senden. Und interessant ist Folgendes, dass Gott, je öfter wir den Sieg erringen, desto mehr moralische Kraft bekommen wir und desto stärker wird unser Wille. Gott möchte unseren Willen dadurch stärken, dass wir immer mehr Siege erleben. Sieg über Versuchung. Wir haben hier 5 Schritte zum Sieg in Jakobus 4 beschrieben. Jakobus 4, die Verse 4 bis 8. Ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen und gibt uns umso reichlicher Gnade? Darum heißt es, Gott widerstrebt den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Hier haben wir 5 Punkte, die ganz entscheidend sind in diesem Vers. Erstens, Freundschaft mit Gott heißt Feindschaft mit der Welt. Solange du die Prinzipien dieser Welt als deine Prinzipien annehmen möchtest, danach leben möchtest, wirst du in dem Punkt nichts erreichen. Du kannst nicht überwinden. Du kannst nur überwinden, wenn du wirklich mit Gott verbunden bist und zu den Prinzipien der Welt, Ehre, Mammon, was auch immer, Nein gesagt hast. Zweitens, Gott gibt dem Demütigen Gnade. Was ist Demut? Demut bedeutet nicht, dass wir immer nur denken, ich kann nichts, ich will nichts, ich darf nichts. Demut heißt, dass ich mir meine Abhängigkeit von Gott bewusst bin. Dass ich nicht auf eigene Kraft baue, sondern durch Gottes Kraft lebe. Dass ich mir jeden Moment meines Lebens bewusst bin, nur Gott kann Sieg schenken. Drittens, sei Gott untertan, übergib dich Gott. Das heißt, liefere dich Gott ganz aus, völlig, total. Viertens, widerstehe dem Teufel. Und fünftens, nahe dich zu Gott. Das heißt, wenn die Versuchung kommt, widerstehe dem Teufel. Das heißt, setz deinen Willen ein und nahe dich zu Gott. Bete. Und wenn du dich in der Versuchung Gott nahest, dann wird der Teufel fliehen. Du kannst überwinden. Wie kann ich jetzt aber nicht nur die Versuchung überwinden, die einzelne Versuchung, sondern auch meinen ganzen Charakter verändern? Wie kann Gott meinen Charakter verändern? Ich kann nur zwei Dinge mit in den Himmel nehmen. Was kann ich mit in den Himmel? Welche beiden Dinge? Richtig, mein Charakter. Und was noch? Und zwar die Menschen, die ich hier für Jesus gewonnen habe. Und mein Charakter, meinen Jesus-ähnlichen Charakter. Ein Zitat dazu vom Bilder vom Reiche Gottes. Nach dem göttlichen Ebenbild geworden zu sein, ist der einzige Reichtum, den wir aus dieser Welt in die zukünftige mitnehmen können. Wer hier in die Schule Christi gegangen ist, wird mit dem Erreichten in die himmlischen Wohnungen eingehen, um sich dort noch weiter auszubilden. Wie unendlich wichtig ist also der Charakter, den wir in diesem Leben entwickeln. Und zweitens, Bilder vom Reiche Gottes, die Gerechtigkeit Christi bedeckt keine Sünde, an der wir bewusst festgehalten haben. Das heißt, wenn es also in deinem Leben Dinge gibt, die du nicht lassen willst, in denen du festhalten willst, diese Dinge, diese Sünde kann Gott nicht bedecken, das heißt nicht rechtfertigen. Es geht also darum, dass du wirklich Lieblingssünden erkennst und auch lassen willst. Wenn Gott uns verändern möchte, dann geschieht es in mehreren Schritten. Erstens, der erste Punkt, was Gott in meinem Leben tut, ist, er vergibt mir. Vergebung heißt, dass er die Schuld wegnimmt. Zweitens, er schenkt mir dann auch den Sieg in der Versuchung, was wir eben gerade gesehen haben. Das heißt, wenn die Versuchung kommt, kann Gott mir einen Sieg schenken, dass ich trotz diesem inneren Antrieb dazu das nicht tue. Ich habe diesen inneren Trieb, das so zu machen, ungeduldig zu werden, aber ich habe trotzdem von Gottes Kraft die Geduld bewahrt. Das Dritte ist, was Gott schaffen möchte in mir, dass er auch meine Triebe verändert, meine Begierden verändert, sodass meine Triebe und Begierden nicht mehr gegen Gottes Willen stehen. Das heißt, es wäre ja schlimm, wenn ich mein ganzes Leben lang immer wieder den Trieb hätte, das zu tun, aber ich darf es nicht tun. Dann würde ich ja ständig in einem inneren Konflikt leben und ständig die Innerspannung haben. Das heißt, Gott will mir als Drittes auch diesen Zug dazu, zu dieser Sünde, wegnehmen. Und wie macht man das? Wie geschieht das? Das Erste haben wir gesehen, ist die Vergebung. Das Zweite haben wir gesehen, wenn in der Versuchung die Versuchung kommt, kann Gott Sieg schenken durch meinen Willen, den ich einsetze und durch das Gebet. Aber wie kann Gott mein Leben verändern, meinen Charakter verändern, sodass das Gute sichtbar wird? Und zwar nur dadurch, dass ich das Negative mit Positivem fülle. Meine Lieben, wenn wir das Negative aus unserem Leben weglassen, reicht das nicht. Wenn dein Leben frei von Sünde wäre, heißt das noch lange nicht, dass du ein guter Mensch bist. Das heißt, das Nichtvorhandensein von Sünde sagt noch lange nicht aus, wie gut du bist, sondern Gott möchte dich mit seiner Liebe füllen. Und durch seine Liebe möchte er das Negative in dir, in deinem Leben, heraustun. Das ist so wie bei den Buchenblättern. Wenn im Herbst die Blätter von den Bäumen fallen, dann gibt es schönes Laub auf der Erde. Aber es gibt eine gewisse Buchenart, deren Blätter bleiben dran. Die sind so feste dran, die fallen nicht von selber runter. Wie kannst du es schaffen, dass diese Buche ihre Blätter verliert, ihre Blätter abwirft? Natürlich, du kannst jetzt hingehen und kannst eine Leiter nehmen und jedes Blatt abzupfen. Aber es wird eine Weile dauern. Und wenn du einen ganzen Wald vor dir hast, dann wirst du nie fertig. Es gibt eine zweite Möglichkeit. Du nimmst die Säge. Das ist auch ein bisschen anstrengend. Der Baum soll aber erhalten bleiben. Nämlich dann, wenn der Baum neue Blätter sprießen lässt, fallen die alten runter. Das ist genau der Punkt. Um deine schlechten Charaktereigenschaften loszuwerden, heißt das, dass du nicht unbedingt darum kämpfst, dass du sie los wirst, sondern dass du darum kämpfst, dass du neue bekommst. Bessere, schönere. Und wenn du die neuen bekommst, die Jesus dir gibt, dann wird er dich verändern, deinen Charakter verändern. Ich denke, es ist durchaus gut, wenn man einmal über sein eigenes Leben nachdenkt. Wenn man überlegt, wie sieht es in meinem Leben aus? Einmal Resümee hält. Und dass man sich dann überlegt, wo habe ich Charakterfehler? Wo möchte Gott mich verändern? Und dass man es aufschreibt. Aber nicht nur die Charakterfehler aufschreibt, sondern im Gegenteil auch das Positive dazu. Nämlich zum Beispiel, wenn man ungeduldig ist, dann schreibt man nicht nur die Ungeduld auf, sondern auch die Geduld auf der anderen Seite. Oder vielleicht Klatschsucht. Und auf der anderen Seite die Verschwiegenheit. Oder wenn ich neidisch bin, schreibe ich Neid. Und auf der Seite Zufriedenheit. Oder beim Geiz schreibe ich keine Freigebigkeit. Das heißt also, dass ich mich nicht nur auf die negativen Dinge konzentriere, denn wenn ich nur über meine negativen Dinge nachdenke, werde ich immer negative, ich drehe mich nur um meine eigenen Fehler und irgendwann werde ich meinen eigenen Fehlern versumpfen. Das heißt, wenn ich über meine Charakterfehler mal nachdenke, dass ich mir die durchaus aufschreibe, aber dann auch die positiven Eigenschaften aufschreibe. Und dass ich dann Gott bitte um die positiven Eigenschaften. Wenn ich zum Beispiel weiß und ich merke, ich bin ungeduldig, dass ich Gott bitte, lieber Gott, schenk du mir die Geduld. Lass mich so geduldig sein, wie du es warst. Und dass ich über die Geduld nachdenke. Und dass ich auch oft darum bete. Und ich würde euch auch durchaus empfehlen, ständig am Tag, vielleicht sogar jede Stunde, dafür zu beten. Zu sagen, lieber Gott, schenk du mir die Geduld. Dass man zum Beispiel betet, lieber Gott, ich danke dir, dass du in der letzten Stunde mir den Sieg geschenkt hast. Hab Dank, dass ich geduldig gewesen bin. Bitte schenk mir auch den Sieg in der nächsten Stunde. Nach einer Stunde kannst du wieder beten, lieber Gott, danke für den Sieg der letzten Stunde. Bitte schenk mir auch den Sieg in der nächsten Stunde. Falls du doch mal ungeduldig warst, kannst du sagen, lieber Gott, vergib mir. Ich war ungeduldig. Aber bitte schenk mir den Sieg in der nächsten Stunde. Was ist der Vorteil so eines Stundengebetes? Erstens, ich bin ständig den Tag über mit Gott im Gebet verbunden. Und gerade das Gebet, haben wir eben gelernt, ist der Schlüssel zur Überwindung. Und je öfter ich mir von Gott die Kraft hole im Gebet, desto mehr Kraft ist in meinem Leben da zur Überwindung. Das Stundengebet ist keine, wie kann man das sagen, Werksgerechtigkeit, dass ich meine, dass ich mich dadurch selber von den schlechten Eigenschaften befreien kann. Nein, das geht nicht. Sondern das Stundengebet bedeutet, dass ich Gott umso öfter und umso mehr bitte, mir Sieg zu schenken. Und Gott schenkt Siege. Er hört Gebete, auch in Charakterfragen. Zweitens, das Stundengebet, das sind kleine Zeiteinheiten. Und sie motivieren mich stärker, standhaft zu bleiben. Wenn ich mir jetzt überlegen müsste, ich müsste jetzt das ganze Leben lang nicht mehr ungeduldig werden, dann würde ich sagen, schaffe ich nie, also lasse ich es gleich bleiben. Aber wenn ich sage, lieber Gott, eine Stunde, schenken wir für die nächste Stunde den Sieg. Das ist bei den Rauchern auch so. Wenn man Rauchen aufhören will, sollte sie immer nur sagen, heute, an einem Tag, bis zum Abend, nichts rauchen. Die ersten Tage lang. Kleine Zeiteinheiten motivieren mich stärker. Und ich erlebe ständig Siege. Stell dir vor, du warst an einem Tag doch einmal ungeduldig. Dann kannst du am Abend sagen, lieber Gott, ich danke dir für die 12 Siege. Und eine Niederlage war auch dabei. Aber vielleicht sind es morgen keine mehr. Sonst würde ich sagen, lieber Gott, heute war ich wieder ungeduldig, war ein schlechter Tag. Und das demotiviert mich. Aber wenn ich kleine Zeiteinheiten habe, dann kann ich sagen, lieber Gott, ich danke dir für die 12 Siege. 12-mal hast du mir geholfen. Morgen vielleicht 13-mal. Und je öfter wir Siege erleben, desto öfter, desto mehr Kraft bekommen wir, desto mehr wird unser Wille gestärkt, dass Gott dadurch unseren Willen stärkt, standhaft zu sein. Deswegen, wenn wir mit Gott verbunden sind, mit ihm wandeln, mit ihm leben, mit ihm gehen und auch ihn um positive Charaktereigenschaften, ganz konkrete, bitten, wird das unser Leben verändern. Und dann ist es so, dass ungefähr nach einem halben Jahr auch dieser innere Antrieb zu dieser Sache verschwunden sein wird. Es dauert ungefähr ein halbes Jahr, bis wir auch innerlich dieser Trieb dazu, diese Begierde, nicht mehr da ist. Einige Zitate noch dazu. Bilder vom Reiche Gottes, 288. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Lasst uns daran denken. Selbst wenn wir gesündigt haben, können wir dadurch noch siegreich sein, dass wir unsere Fehler einsehen und aus ihnen lernen. So verwandelt man eine Niederlage in einen Sieg zur Enttäuschung des Feindes und zur Ehre unseres Erlösers. Das ist wunderbar. Gott kann aus jeder Niederlage einen Sieg machen. Auch in deinem Leben. Und zwar, wenn wir daraus lernen. Das heißt, wenn wir gefallen sind, dass wir daraus lernen und sagen, lieber Gott, bitte, hilf mir, schenk mir den Sieg. Darum beten. Um die positive Charaktereigenschaft. Und übrigens, wenn wir so eine Liste haben mit verschiedenen Charaktereigenschaften, dann betet nicht für alle auf einmal. Das geht nicht. Fangt mit einer an. Denn gerade mit der, die euch am meisten an euch selber nervt, da seid ihr nämlich selbst froh, wenn ihr das überwunden habt. Ja, wo ihr selbst Schwierigkeiten mit habt. Aber dann können wir selbst aus Niederlagen Siege machen, wenn wir sie einsetzen, um weiter siegreich sein zu können. Christus hat nicht behauptet, dass es leicht sei, an sich selbst zu arbeiten, um vollkommen zu werden. Wir alle sind weder von Natur aus fehlerlos, noch fällt uns die Vollkommenheit von selbst zu. Sie erreichen wir nur in persönlichem Bemühen durch die Gnade Christi. Gott schenkt uns Fähigkeiten und Geistesgaben. Unser Charakter prägen wir selbst. Und zwar in einem harten, unnachgiebigen Kampf mit allen schlechten Veranlagungen. Gegen sie müssen viele Schlachten geschlagen werden. Wir müssen so selbstkritisch sein, dass kein einziger negative Charakterzug bestehen bleibt. Interessant ist, dass Ellen White hier nicht sagt, wir müssen die Schlachten schlagen gegen Satans Versuchungen. Nein. Die Schlachten schlagen gegen die eigenen schlechten Veranlagungen. Wie auch Jakobus sagt, dass die Begierden von innen herauskommen, von uns. Niemand soll von sich sagen, dass er seine schwachen Seiten nicht überwinden kann. Wer so denkt, wird das ewige Leben ganz gewiss nicht erhalten. Es kommt einzig und allein auf unseren Willen an. Schwierigkeiten entstehen immer dort, wo die Verderbtheit eines ungeheiligten Herzens die Oberhand gewinnen kann und die Bereitschaft fehlt, sich Gott ganz unterzuordnen. Das heißt, wenn jemand sagt, ich kann mich sowieso nicht verändern und Gott kann mich auch nicht verändern und es ist sowieso alles egal, der wird auch nichts erleben in seinem Leben der Veränderung. Und Ellen White sagt hier sogar, der wird selbst das ewige Leben nicht haben, weil er die Erlösung nicht verstanden hat. Vernunftbegabte Wesen, die in der Wirklichkeit Gottes zu Hause sind, damit meint sie die Engel, stehen allen zur Seite, die gläubig und entschlossen an sich selbst arbeiten, um in jeder Hinsicht vollkommen zu werden. Ihnen allen verspricht Christus Hilfe und Beistand. Der menschliche Wille wird in der Zusammenarbeit mit Gott allmächtig. Das Zitat ist interessant, ne? Das heißt, Gott hilft uns. Hier waren diese beiden Extreme. Ellen White sagt in dem vorigen Zitat, wir können uns nicht hinsetzen und Gott alles machen lassen. Das geht nicht. Wir müssen auch selbst was tun. Aber hier sagt sie auch, aus eigener Kraft können wir es aber auch nicht. Nämlich, Gott muss uns dabei helfen. Er muss uns den Sieg schenken. Er muss uns die Kraft geben dazu. Und zwar, wenn wir mit ihm zusammen arbeiten, wenn wir seine Hilfe und Beistand in Anspruch nehmen, dann wird unser Wille in Zusammenarbeit mit Gott allmächtig. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist eine schöne Verheißung. Eine wunderbare Verheißung. Das ist das Geheimnis des Sieges. Wenn ich mich an Gott wende, dann will Gott meinen Willen so sehr stärken, dass mein Wille allmächtig wird. Also Gott will nicht meinen Willen ausschalten und dann seinen Willen dafür ersetzen. Nein. Das glauben einige, die vielleicht liberal sind und sagen, ja, ich muss nichts tun, Gott macht alles für mich. Nein. Gott will mir nicht meinen Willen ersetzen, sondern Gott will meinen Willen mit ihm übereinklang bringen und dann meinen Willen stärken. Immer mehr stärken. Bis unser Wille durch Gottes Wirken allmächtig ist. Und wenn er allmächtig ist, heißt das, dass dann mein Wille durch Gottes Kraft stärker ist, als meine Begierden und Leidenschaften und ich Siege erleben kann. Es gibt interessante Zitate, die wirklich das Geheimnis der Überwindung hier darstellen. Noch ein Beispiel zum Schluss. Das Beispiel Henochs. 1. Mose 5, Vers 22 und 23. Und Henoch wandelte mit Gott. Und nachdem er Methusalem gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter war 365 Jahre. Und weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg und er ward nicht mehr gesehen. Henoch wandelte mit Gott. Das bedeutet, Henoch war mit Gott ganz eng verbunden. Er war mit ihm ständig zusammen. Er hat Gott erkannt. Und er war schon so eng mit Gott verbunden, dass Gott ihn dann schließlich in den Himmel aufgenommen hat. Gemeinschaft mit Gott. Während unserer täglichen Arbeit sollten wir unsere Herzen im Gebet zu Gott wenden. Diese stillen Bitten steigen wie Weihrauch zum Thron der Gnade empor. Und die Anschläge Satans werden dadurch vereitelt. So wandelte Henoch mit Gott und Gott war bei ihm als stets gegenwärtiger Helfer. Ich wünschte, ich könnte jeden, der für Gottes Sache wirkt, davon überzeugen, wie notwendig anhaltendes, ernstes Gebet ist. Die, die für den Herrn arbeiten, können nicht ständig auf ihren Knien sein, aber sie können in ihren Herzen ständig zu Gott beten. So wandelte Henoch mit Gott. Gemeinschaft mit Gott. Die fromme Wesensart dieses Propheten, Henoch nämlich, zeigt den Stand der Heiligkeit, der beim zweiten Kommen Christi von denen erreicht sein soll, die als von der Erde erkauft bezeichnet werden. So wie Henoch wird Gottes Volk nach Reinheit des Herzens und nach Übereinstimmung mit dem Willen Gottes trachten, bis sie Christus ganz ähnlich sind. So wie Henoch werden die Gläubigen durch ihren heiligen Lebenswandel und ihr Vorbild die Sünden der Ungläubigen verurteilen. So wie Henoch vor der Zerstörung der Welt durch das Wasser in den Himmel entrückt wurde, so werden einst die lebenden Gerechten entrückt werden, bevor die Erde durch Feuer zerstört wird. Ein schöner Vergleich mit der Zeit der Sintflut, wo Henoch lebte, zu uns am Ende der Zeit, dass wir die gleiche Erfahrung haben sollen wie er. 300 Jahre lang hat sich Henoch um die Reinheit des Herzens bemüht. Er wollte in Übereinstimmung mit dem Himmel leben. So wandelte er 3 Jahrhunderte hindurch mit Gott. Tag für Tag hatte er sich nach engerer Gemeinschaft gesehnt und inniger war sie geworden, bis Gott ihn zu sich nahm. Henoch hatte an der Schwelle zur ewigen Welt gestanden. Zwischen ihm und dem Land der Seligen war nur noch ein Schritt. Und nun öffneten sich vor ihm die Türen. Er setzte seinen Wandel mit Gott fort, den er auf Erden so lange geführt hatte, und trat dadurch durch die Tore in die heilige Stadt. Zu solch einer Gemeinschaft beruft uns Gott. Noch einmal ganz wichtig, ich denke, die Frage der Sündenüberwindung ist nicht eine Frage der Bedingung der Erlösung. Nein, erlöst sind wir durch Jesu Blut, durch seine Gerechtigkeit. Aber er möchte in uns Siege schenken. Gott möchte, dass du ein glückliches Leben führst. Ein glückliches Leben, wo du erlebst, wie Gottes Kraft in deinem Leben die Überwindung schenkt, dir Sieg schenkt. Gott sehnt sich danach, dir Siege zu geben. Lass uns darum beten, damit leben und von Sieg zu Sieg gehen. Gott segne uns darin. Amen.